Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Heute freue ich mich sehr, eine echte Rapid- und vor allem Austria-Salzburg-Legende begrüßen zu dürfen. Er war zweimal bei einer Weltmeisterschaft dabei, ist zweimal Meister geworden in Österreich, war einmal Torschützenkönig und hat auch 2 Jahre im Ausland auf dem Buckel. Er weiß einiges zu erzählen und ist, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, ein äußerst sympathischer Kerl. Herzlich willkommen, Heimo Pfeifenberger.
Servus. Servus. Ich hoffe, dass ich sympathisch bin.
Fühlst du dich getroffen von dieser Beschreibung?
Ja, weiß ich nicht.
Kannst du leben damit?
Sehr gut, ja.
Also, ich freue mich jedenfalls auf eine launige Zeitreise, weil du ja wirklich viel erlebt hast. Und ich tue mir immer ein bisschen schwer, wo beginne ich jetzt mit meinen Gesprächspartnern, wo setze ich jetzt den Cut sozusagen und wo hören wir auf? Bei dir würde ich vorschlagen, konzentrieren wir uns auf die späten 80er und dann vor allem auf die 90er Jahre, weil es da ja wirklich abgegangen ist sozusagen in deiner Karriere. Und als Sprungbrett hinein ins Geschehen würde ich ganz gern das Jahr 1988 sehen. Als Heimo Pfeifenberger von der Salzburger Austria zu Rapid gewechselt ist, obwohl es Heimo, wenn ich richtig informiert bin, auch durchaus ernsthafte Gespräche mit Ernst Dokkobil und der Wiener gegeben hat, oder?
Tja, Hansi Butzek war damals noch. Mhm. Und ich war mir eigentlich schon einig. Ich wollte unbedingt, ich wollte zu Wiener gehen, weil damals bekannt für junge Spieler, das tut halt, Herzog war dort, der ist dann zwar wieder zu Rapid, Stöger war dort, Glatzmeier, Gehry war damals.
Herauf, glaube ich auch.
Herauf, das war einfach so eine junge Generation. Rußgürtel, kann ich mich nur so erinnern. Lose. Und war mir eigentlich einig mit der Wiener und bin zum Präsidenten gegangen, zum Rudi Quellenberger, und habe ihm das gesagt, dass ich mich geeinigt habe mit Hansi Butzek, hat er gesagt, nein, er hat mich gerade zu Rapid verkauft. Das war so mein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht zu Rapid. Obwohl Rapid mein, ich war ja vom, als kleiner Bub ein riesen Krankel-Fan, riesen Rapid-Fan. Also das war für mich auch das Größte, dort dann zu dem Verein zu gehen. Weil bei mir ist es sehr schnell gegangen, wenn ich sage, ich war in Zederhaus. Ich bin erst mit 19 zu Salzburg gegangen, damals 87 war das, in die zweite Liga. Ja, hätte schon früher gehen können, haben wir es nie zutraut. Das hat mich immer so ein bisschen begleitet auf meiner Karriere. Also selber haben wir das nie so zutraut.
Selbstzweifel.
Ja, voll.
Die anderen, kann aber auch ein Qualitätsmerkmal sein.
Ja, schon, aber ich habe Gott sei Dank viele Mentoren dann gehabt im Nachhinein, die haben mir viel mehr zutraut wie mir selber und das war ein großes Plus. Und der Rudi hat mir damals gesagt, nein, er hat mich gerade zu Rapid verkauft und sein Satz war dann noch, und du wirst mir irgendwann einmal dankbar sein.
Bist du's?
Ja, selbstverständlich. Ja, und das war für mich, aber ich habe mir es wirklich nicht zutraut, weil Rapid war damals, glaube ich, Cupsieger, Meister die Saison davor. Und da hat man gedacht, das spiele ich nie. Und dann ja, ist es halt so weit gewesen.
Und dann bist du aber tatsächlich in eine der schwierigsten Zeiten bei Rapid wahrscheinlich reingekommen, wirtschaftlich.
Ja, schon.
Wie hast du da gerade deine Anfänge erlebt? Wenn man bedenkt, dass du, glaube ich, gleich einmal mit Verletzungspech auch gesegnet warst zu Beginn und dein erstes Tor für Rapid erst in Runde 23 erzielt hast. Stimmt das?
Stimmt, ja.
Stimmt. Das heißt, wie schwierig war es für dich, in der Stadt Wien in die Gänge zu kommen?
Jetzt erst bin ich mir mal verfahren, wie ich runtergefahren bin. Was denn, eineinhalb Stunden, ich habe die Wohnung nicht mehr gefunden.
Ja, das war immer auch
sensationell. Der Bergbauernbub aus Seelhaus aus dem Lungau kommt in großartig. Die große Stadt, das war unglaublich. Ich habe die Wohnung nicht gefunden, 1,5 Stunden verfahren. Okay, das hat sich irgendwann einmal einpendelt. Ich habe dann meine Familie auch schon, ich habe 2 Kinder damals schon gehabt und meine Frau, die sind mit mir natürlich runtergegangen, allein war eh nirgends hingegangen. Und ja, der Anfang, ich bin gekommen dann, habe gespielt, Supercup-Finale habe ich sogar in der Startformation gleich gespielt, haben wir gewonnen. Und erstes Meisterschaftsspiel auch gespielt, in St. Pölten auswärts. Und da haben wir 1-0 verloren. Und das war mein letztes Spiel mal am Anfang. So
eine längere Pause.
So zeitlich einmal angefangen. Ja.
Also ein Einstand nach Maß schaut anders aus.
Ja, Wahnsinn. Also unglaublich. Kann ich mich noch genau erinnern dann. Und dann habe ich bei auf der Bank oder auf der Tribüne ab und zu, habe ich mal bei die U21 oder 23 hat es damals noch geheißen, habe ich auch einmal gespielt. Und dann habe ich mal ein Seitenbandel gerissen. Mhm. Otto Baric war ein Trainer, der hat mich ja geholt, hat dann gehen müssen. Und dann ist der Vlatko Marković gekommen und ja, der hat mich gar nicht kennt in Wahrheit. Und der hat immer mitgekriegt, dass ich selber viel trainiere, dort im Trainingsgelände bei Rapid. Und ja, nein, sie wollte mich eigentlich verkaufen oder ich wollte eigentlich dann zum LASK, weil man dachte, da ist es vielleicht leichter. Dölfi Blutsch, glaube ich, war damals. Der wollte mich unbedingt zum LAS holen. Nein, er gibt mich nicht her. Er weiß zwar nicht, wie ich spiele, als Spieler kennt er mich nicht. Und der hat mich dann in der Vorbereitung forciert. Und beim ersten Spiel auf der Hohen Warte auf einmal habe ich getroffen. Und dann ist er hingegangen.
Ist er hingegangen. Ich mag mich jetzt schon ein bisschen dafür entschuldigen, in welche Richtung das Gespräch jetzt in unmittelbarer Zukunft verlaufen wird. Nicht. Weil ich habe mir ein paar pikante und markante Spiele von Rapid mit Beteiligung von Heimo Pfeifenberger herausgesucht. Ich sage es, wie es ist, die sind alle tragischerweise für dich nicht ganz glücklich ausgegangen. Das sind auch die Spiele, die Hans Krankl immer wieder erwähnt, wenn er sagt, wenn er über seine Zeit von Rapid spricht und sagt, dass es halt nicht ganz glücklich verlaufen ist, obwohl man mehrmals an einem größeren Coup dran gewesen wäre. Also, wenn du mental soweit stabil und gefestigt bist, dann wenden wir uns jetzt einmal dem Cup-Finale 1990 zu. Rapid geht in der 82., also Finalgegner, das ist ja mal besonders brisant, die Wiener Austria im Praterstadion. Rapid geht in der 82. Minute durch Fjörtoff, deinem Sturmpartner, mit 1:0 in Führung. Und dann erzählen Franz Wolfert und Andi Ogris, sie haben schon beobachtet, wie Rapid-Spieler den Pokal geküsst haben und schon ein bisschen voreilig gejubelt haben. Das hat die Austrianer offenbar noch einmal angespornt und der, in deinem Fall, ungustiöse Andi Ogris war so frech und hat, glaube ich, in der 92., 93. Minute den Ausgleich erzielt. Die Wiener Austria gewinnt in der Verlängerung des Cup-Finale mit 3:1. Wie tief sitzt dieser Stachel heute noch, Heimer?
Ja, schon sehr tief. Also, ich muss sagen, das sind schon, die kommen ja vielleicht noch ein paar so Schlüsselerlebnisse, aber die haben mich schon geprägt dann. Ja. Aber zu der Zeit unglaublich. Also, das stimmt natürlich, dass die da draußen schon gefeiert haben. Und das war für mich aber dann schon auch so ein Zeichen irgendwann, los die ganzen Blödheiten in Zukunft. Mhm. Bevor das nicht aus ist, ist nicht aus. Also das habe ich schon gelernt, weil ich habe auch noch nicht so viel kennt von der Fußballwelt, von der großen Fußballwelt. Ich bin 2 Mal trainiert bis zu meinem 19. Lebensjahr in der Woche. Mhm. Sonst nichts. Mhm. Und habe das aber selber gekickt. Und dann kommst du in die große Fußballwelt rein und ja, weißt du, bist bei Rapid auf einmal, glaubst du bist dann, jetzt bist du schon großer. Ja, kriegst du deine Dämpfer. Die habe ich natürlich gekriegt, Gott sei Dank. Und die haben mir sehr weitergeholfen in meiner Karriere und haben mich sehr geprägt. Das war natürlich ein Schlüsselergebnis, Erlebnis, glaube ich, für uns alle, auch für den Hans Krankl. Ja. Ich habe noch nie einen Trainer gehabt, der so viel Pech gehabt hat, eben bei so entscheidenden Spielen wie Hans Krankl. Muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, was der Böses getan hat, verbrochen hat. Normal, wenn der 3 Titel nicht, war der, das, ja, was leicht möglich gewesen wäre, wäre sicher, hätte ein ganz anderes Standing gehabt als Trainer.
Also ich hoffe, er hört jetzt nicht zu genau zu, weil wir bohren ja jetzt quasi auch, ja, in seinen Wunden sozusagen, aber ja, es hilft ja nichts. So, das also eine dramatische Geschichte von Heimo Pfeifenberger und Rapid, was den österreichischen Cup angeht. Es geht leider in der Tonart weiter. Heimo, du weißt, was jetzt kommt. Ein Jahr später, die Rapid-Fans, da gibt es so eine Videokassette, an die kann ich mich erinnern, die habe ich als Bub mir rauf und runter reingezogen, wenn es den Ausdruck überhaupt gibt. Und man hört da entsetzte Rapid-Fans, die da so an der Kamera vorbeibrüllen, das ist ein Skandal. Und einer der Spieler, die da wirklich sehr niedergeschlagen im Bild zu sehen sind, ist der Heimo Pfeifenberger. Also die Rede ist vom Cup-Finale ein Jahr später. Rapid verliert gegen den Zweitdivisionär Stockerau mit 1:2, sensationell. Zumindest sensationell gut für Stockerau. Ja. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist natürlich noch tiefer gesessen dann. Haben wir auch, glaube ich, lang gebraucht, dass wir das verarbeitet haben. Weil wir vor allen Dingen, wir haben es nicht geführt. Und ja, das war ja ein
so ein krasser Reiter, glaube ich.
Reiter, Stefan, ja. Also unglaublich. Und da, glaube ich, das haben wir dann komplett unterschätzt. Wir haben geglaubt, ja, Finale gehst du also in Führung gegen eine Zweitligamannschaft. Und ja, dann hat das irgendwann seinen Lauf genommen. Und ich glaube, ich war ein bisschen sogar beteiligt. Ich habe Verteidiger gespielt damals gegen einen Michael Augustin, glaube ich. Der hat mich, hat der Michael geheißen? Ich weiß jetzt gar nicht, Augustin war es ja davon.
Genau,
weiß ich jetzt nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber auf alle Fälle, der hat mich schwindelig gespielt. Und das war für mich natürlich ganz, ganz entsetzlich, das Ganze. Dass wir das Cup-Finale dann auch wieder verloren haben. Also das hat uns ja noch viel mehr weht, als wir gegen Austria Wien, obwohl Austria Wien auch schon an die Schmerzgrenze gegangen ist.
Aber die Facette des Allrounders Heimo Pfeifenberger, die können wir jetzt vielleicht einmal zur Regeneration einschieben, bevor wir uns dann einem weiteren schmerzlichen Erlebnis widmen. Hans Krankl hatte hier tatsächlich überall aufgestellt, wo er dich brauchen konnte. Unter anderem, glaube ich, hast du ja mal den Klinsmann decken müssen, sozusagen, als es gegen Inter gegangen ist.
Vielleicht können wir über,
über das Spiel dann noch einmal gesondert sprechen, damit ich dich jetzt nicht mental überfordere. Aber du warst, wie gesagt, der Allrounder bei Rapid.
Ja, irgendwann bin ich zu dem geworden dann. Ja. Weil normal meine Position war Stürmer, verklang auf, ich habe immer vorn gespielt und dann war halt noch der Mann bei Rapid einmal und dann hat er es halt einmal probiert, der Hans. Ja, war für mich dann letztendlich in gewissen Situationen sehr, sehr gut, sehr förderlich. Lernst natürlich auch irrsinnig viel und meine Chance war halt, wenn du halt einmal einen Stürmer nicht so triffst, was ja auch bei mir der Fall war, ich habe auch nicht immer getroffen, kommst du auch in so Formkrisen rein und dann, wenn du ein bisschen mehr Positionen dann spielen kannst und wenn der Trainer das zutraut, dann spielst du halt leichter, sitzt nicht auf der Bank. Das war ein Riesenvorteil für mich, muss ich sagen. Und ja, aber trotzdem, ich glaube, im Nachhinein gesehen, ist sicher besser, wenn du dich auf eine Position spezialisierst. Aber dadurch, das muss ich schon sagen, ich war immer ein absoluter Teamplayer. Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch mein Naturell einfach, das hat's, und für mich ist das Team eigentlich immer im Vordergrund gestanden. Also das hat gar keiner so betonen müssen. Natürlich habe ich mich selber auch gefreut, wenn ich jetzt Tore geschossen habe, wenn ich mal in Rampenlicht gestanden bin. Ja, selbstverständlich, das gehört ja dazu. Aber so für die Mannschaft und so, und ich hab mich immer gekümmert um eine Mannschaft, um jüngere Spieler und habe immer geschaut, dass der Mannschaft gut geht.
Einer, der zu dieser Zeit definitiv auch gerne im Rampenlicht gestanden ist und auch, also erstens ein guter Stürmer war, unbestritten, und zweitens auch so ein bisschen ein Showman, war dein kongenialer Sturmpartner daheim. Einmal grinst schon und lächelt schon.
Storheber haben wir gesagt.
Was sagst du?
Storheber haben wir
zu gesagt.
Also, der hat zu Oberschenkel gehabt.
Also Jana der von Jana geführt hat. Genau, dass das Rätsel einmal gelöst ist. Also warum Storheber?
Storheber oder Franz Weber und Franz Blitzenetz, ich kann mich auf das noch genau erinnern.
Die Chef-Schmähbrüder damals.
Ja, oder? Voll. Die haben die fertig gemacht. Also wenn du keinen Ball stoppen kann als Kinder, wie bei mir, beim Anfang Hüsche spielen, das war ja absolut, ich habe das mein Leben nie gespielt gehabt. Dann bin ich zu Rapid. Also. Ich habe Angst gehabt, Hüsche zu spielen. Und natürlich, was ich war nur in der Mitte und da ist der Schmäh gegangen. Ja, Jan-Age Fjordhoft, natürlich auch nicht der prädestinierte Hüsche-Spieler, war dann der Nächste. Da habe ich schon ein bisschen ein besseres Standing gehabt. Ja. Aber Jan-Age war trotzdem ein genialer Typ, muss ich sagen, sehr positiver Typ und hat uns schon sehr gut getan, obwohl er uns auch ab und zu genervt hat, weil er war schon ein sehr großes Ego. Mhm. Also er war sehr eigensinnig.
Ein klassischer Stürmer.
Ein klassischer. Und das ist immer der Schmäh. Er muss ich schießen.
Eine Rechtfertigungsstrategie.
Aber ein cooler Typ, ja.
Okay. Gut, einmal mag ich noch über ein, weiß ich nicht, musst du jetzt beurteilen, aber vielleicht ein bisschen traumatisierendes Erlebnis bei Rapid sprechen, dann lasse ich dich mit den negativen Erlebnissen in Ruhe, versprochen, weil dann kann man schon langsam zur Salzburger Austria und dann weiß ich eh nicht, was ich da an negativen Erlebnissen mit dir besprechen soll. Aber UEFA Cup 1990, Rapid trifft auf das große Inter Mailand, damals gespickt mit drei Weltmeistern, Klinsmann, Matthäus und Brehme. Rapid gewinnt zu Hause im Hanapi-Stadion sensationell mit 2:1, unter anderem deswegen, weil Heimo Pfeifenberger ein Tor geschossen hat, nachdem Lothar Matthäus das 1:0 für Inter erzielt hat. Dann hat er einmal in einem Interview mit Krone TV sehr ein bisschen drastisch geschildert, danach hat mich der Schöttl vom Platz getreten, da hätte ihm eigentlich lebenslange Sperre verhängt gehört. Und dann hat das Spiel tatsächlich eine Wende genommen. Geholfen hat es tragischerweise nichts. Rapid ist dann wieder sehr spektakulär und wieder sehr dramatisch ausgeschieden mit einem 1:3 Nachverlängerung beim Rückspiel in Verona. Wie hast du all diese Ereignisse, das Phänomen Inter Mailand sozusagen, abgespeichert?
Ja, speziell daheim. Das war natürlich für uns ganz wild. Da spielen Weltmeister mit. Ja, Wahnsinn, wir haben ja sowieso keine Chance auf die Art. Aber daheim haben wir dann schon eine Stärke gehabt. Also, gerade da in der Europacup-Zeit damals, haben wir Brücke daheim geschlagen und also haben wir schon Aberdeen, kann ich mich erinnern. Aber Inter Mailand war natürlich eine ganz große Nummer für uns. Und dass wir die daheim 2:1 geschlagen haben, also das war sicher ein Riesenhighlight. Und auswärts, glaube ich, sind wir wieder genauso an den gescheitert wie sehr oft. österreichische Mannschaft bei den Big Points-Spiele gescheitert sind, dass wir es uns da nicht so zu 100% einfach zutraut haben. Wir waren nicht zu 100% überzeugt, wie wir am Platz ausgegangen sind, dass wir die jetzt da raushauen können. Also so habe ich das, glaube ich, empfunden und glaube, ich liege nicht so falsch. Mhm. Wir haben zwar immer gesagt, ja, natürlich trauen wir uns das zu, aber im Unterbewusstsein haben wir ein paar Prozent gefehlt. Und das hat es dann ausgemacht. Und natürlich auch oft sehr unglücklich mit Schiedsrichterentscheidungen. Ich glaube, kurz vor Schluss, Franz Wevalon am Tor mal zugelaufen, hat den Ball nicht reingehauen. Ja, das waren halt schon so, da gehört halt sehr viel dazu, aber das hat für mich trotzdem auch dann eben mit der Überzeugung zu tun.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken unter das Kapitel Rapid und wir begeben uns jetzt ins Jahr 1992.
Ich muss ja noch eins dazu sagen, bitte. Ich wollte von Rapid gar nicht weggehen damals, 1992.
Ich glaube, Gusl Starek war damals.
Gusl Starek ist Trainer.
Wollte das auch nicht?
Nein, gar nicht, aber sie haben es, da ist nur um ganz...
Also, zuerst wollte es nicht hin, dann wollte
hin. Ja, Wahnsinn, ich wollte ja nicht weg. Obwohl ich 4 Jahre Rapid, keinen Titel, das sagt ja alles aus, ist ja Wahnsinn, welcher Zeit das war. Dann natürlich auch Turbulenzen. Finanziell dann alles drum, da ist schon drunter und drüber auch gegangen. Wir haben auch Spiele gehabt, da waren 2000 Fans im Hanabi damals noch. Also so ist es ja nicht, dass da immer Rapid das Stadion immer voll gewesen ist. Wir haben natürlich auch Spiele gehabt mit 20.000 gegen Innsbruck oder FC Tirol damals. Aber ich wollte gar nicht weg. Und irgendwann hat der Quenberg angerufen und hat gesagt, er holt mich jetzt zurück. Habe ich gesagt, eigentlich will ich gar nicht weg. Ja, er holt mich jetzt zurück.
Hat er ist gerade schon umgesprungen mit dir.
Ja, Wahnsinn, der Rudi, der hat immer...
Sklavenhandel
fast. Nein, sie will mich zurückholen und da habe ich irrsinnig viel Geld in die Hand genommen. Für damals, für die österreichischen Verhältnisse.
Und ich glaube, es war schon nicht so schlecht, dass du diesen Schritt gemacht hast. Doch. Weil was dann gekommen ist, war unglaublich. Eine Euphorie, wie sie davor und danach bisher zumindest nie da gewesen ist in Salzburg. Ihr wart die 94-95er Generation, also das jetzt nur, damit wir das einmal der Ordnung halber deponieren. Es haben 2 Meistertitel gefolgt, der Einzug ins Europacup-Finale und auch in die Champions League-Gruppenphase, wo man auch gute Figur abgeliefert hat. Das eine oder andere Spiel werden wir uns eh noch genauer anschauen. Aber damit man mal so ganz grundsätzlich beschreibt, was da abgegangen ist, ich glaube, ihr wart de facto Popstars. Otto Konrad hat zuletzt erzählt, es hat einmal irgendeine Autogrammstunde mit den Salzburg-Spielern in einer Diskothek gegeben. Da war Stunden davor die Disco komplett voll, die Schlange ist bis raus auf die Straßen gegangen und ihr seid, wie soll ich nur sagen, vereinnahmt worden von den Fans.
De facto. Ja, unglaublich damals. Die Zeit war ein Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, in der Plus City waren wir mal Autogrammstunde, ich glaube, wir waren 5 Spieler, geflüchtet. Haben wir flüchten müssen. 4.000 Leute drinnen, die Auslagen, die Fensterscheiben, also von die Läden, zusammenbrochen, die Fans Wahnsinn. Haben die eindruckt, unglaublich. Haben wir müssen in den Hinterausgang, haben wir müssen flüchten. Wahnsinn. Das Ganze beendet worden in der Blue City. Nein, es war unglaublich. Also die,
jetzt warte, wie es Michael Jackson immer
gegangen. Die Euphorie, die Hysterie, was du beim Einkaufen, was nicht, wo hingegangen bist, das war wirklich unglaublich.
Mhm. Würde das Gespräch eh nicht in eine bestimmte Richtung lenken, aber ihr wart ja alles keine schirchen Menschen. Ihr wart ja lauter fesche Burschen, gerade daheim hat, ich weiß eh, es langweilt dich inzwischen ein bisschen, aber wenn wir darüber schon sprechen, du hast halt immer als der Feschak der Liga gegolten und der Sunnyboy der Liga, für manche auch das Sexsymbol, aber das, darauf wollen wir jetzt gar nicht genauer eingehen. Wie ist es dir ergangen mit diesem Bild des ewigen Feschaks, der jede haben kann, so plump gesagt.
Ja, am Anfang vielleicht, obwohl ich war ja schon verheiratet, ich war ja sehr früh verheiratet, habe 3 Kinder gehabt, von dem her ist ja das eh sehr lang weggeblieben von mir. Und erst dann wirklich, wie die Euphorie dann ausgebrochen ist, dann, wo sie halt gekreischt haben im Stadion, vor dem Stadion, dann zuerst taugst du natürlich auch einmal, ist ja klar, das persönliche Ego ist ja immer wieder vorhanden, aber irgendwann geht es dann einfach am Keks, weil es ist dann, bei mir ist ja dann nur mehr gegangen, ja, der Frauentyp und nur mehr, und das war in Wahrheit gar nicht so von dem her, also darum hat mich das immer sehr gestört, aber war trotzdem, eine unvergessliche Zeit letztendlich. Aber mir hat, ich war halt, ich glaube, ich war so ein bisschen ein Sunnyboy, weil ich sehr gut aufgelegt bin, immer, glaube ich, sehr positiver Mensch, also ein Spieler schon war und auch immer noch bin von dem her. Also ich glaube, das Image, das habe ich einfach auch von meinem Naturell mitgekriegt und das ist nicht immer glas gewesen, aber letztendlich hat es mir schon immer wieder weitergegangen. Weil mein Beliebtheitsgrad war ja trotzdem sehr groß. Das muss ich schon sagen.
Aber du hast es jedenfalls gut verarbeitet. Und die Frage, die würde ich schon ernsthaft nachschießen, ist eh immer so eine klassische Reporterfrage, aber gerade in diesem Fall ist es ja wirklich gerechtfertigt, wie wird man oder wie schafft man es, nicht wahnsinnig zu werden oder wie schafft man sich tatsächlich auf seinen Beruf zu konzentrieren und vor allem dann, wenn diese Euphorie irgendwann einmal vorbei ist, nicht in ein Loch zu fallen?
Was mir zugutekommen ist, ich war sicher, ich bin ja sehr bodenständig aufgewachsen. Also in Zederhaus, 1200 Einwohner, ein kleiner, also wirklich ein kleines Dorf, auch von meinem Elternhaus her, wir haben selber daheim sehr wenig eigentlich gehabt. Jetzt Materielles, ganz wenig. Also wir sind wirklich arm aufgewachsen und das hat mir immer wieder geholfen. Weil du hast ja als Spieler oder wenn du jetzt bin ich ausgegangen, habe ich schon erzählt, in die weite Fußballwelt nach Wien und dann wieder zurück. Und natürlich bist du medial sehr, sehr präsent. Die Zuschauer, wenn du gut spielst, jubeln dazu im Stadion. Es ist ja, neigst natürlich irgendwann einmal auch. Ich glaube, das Gefühl muss man auch einmal selber erleben, dass du einmal abhebst. Ist bei mir genauso der Fall, aber ich habe sofort dann wieder drauf gekriegt. Und das ist mir sehr zugutekommen, glaube ich, dass ich einfach so bodenständig aufgewachsen bin. Ich bin immer wieder darauf besinnt und das hat mir immer wieder Halt gegeben. Ich bin auch in Lungau reingefahren, Zedaus reingefahren, nach dem Training. Wenn ich irgendwie nicht gut drauf war, bin ich drinnen laufen gegangen, bin eine Stunde reingefahren und eine Stunde aber dann wieder raus. Bin oft daheim gar nicht zugefahren, bin wieder rausgefahren. Das waren so meine Rituale, die ich gehabt habe. Und das hat mich immer gefestigt. Also von dem her.
Das führt jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber als Exkurs, glaube ich, dient es ganz gut zur Illustration. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat Rio Ferdinand ein Interview gegeben, wie es ihm nach seiner Karriere gegangen ist. Da muss man dazu sagen, seine Frau ist gestorben, das ist ein Schicksalsschlag. Er sagt trotzdem, daheim hat sich die Frau um alles gekümmert, das heißt, die haben sich sowieso um nichts kümmern müssen und vom Verein ist mir das Restliche abgenommen. Das heißt, er wusste nicht, wie man zum Arzt geht, er wusste nicht, wie man ein Zugticket bucht, er wusste nicht, wie man kocht, er wusste nicht, wie man Wäsche wäscht, das ist ihm alles vom Verein abgenommen worden. Also ich glaube, das ist schon eine reale Gefahr, die Profisportler da
auf alle Fälle. Aber
vor sich haben.
Wir haben sicher schon das Glück gehabt, das ist ja bei uns nicht so, war ja nicht so. Wir haben ja trotzdem sehr viel selber organisieren müssen. Das ist ja erst später dann viel mehr gekommen. Natürlich nimmt der Verein auch viel ab. Aber ich kann mich erinnern, wie ich dann in Bremen war, jetzt bin ich schon wieder ganz weit weg, aber da hast du müssen selber ums Auto kümmern, selber um die Wohnung kümmern oder ums Haus kümmern. Und ich habe das voll gut gefunden. Das wirklich, die haben dich unterstützt. Aber du hast dich müssen selber darum kümmern. Das war aber auch bei Rapid, so wie ich abgekommen bin von Salzburg. Also, und ich glaube, das schaut keinen. Das brauchst du einfach auch. Ich habe auch eine Frau gehabt, die was daheim, die was sich um die Kinder gekümmert haben, die hat, dass ich Mittag geschlafen habe, Kinder nach dem Training, die hat die ferngehalten, die hat alles gemacht. Die hat dem Fußball natürlich auch alles untergeordnet. Aber natürlich, ich habe selber auch irrsinnig viel da müssen. Oder wir alle damals. Das ist halt oft die Gefahr, jetzt auch so ein bisschen mit Akademien, mit wie es halt ein, wenn du zu einem größeren Verein kommst, dass du wirklich alles annehmen. Ich glaube, das ist sicher nicht gut für die Entwicklung.
Okay, dann kommen wir zurück zum Sportlichen und zu einer speziellen Personalie, die wir natürlich auch abhandeln müssen, wenn wir von der erfolgreichen Salzburger Austria in den 90ern sprechen. Es gab nämlich nicht nur kultige Spieler, sondern auch einen kultigen Trainer damals. Otto Baric, er war so der Chefdirigent vom Gute-Laune-Orchester sozusagen. Der war halt in jeder Hinsicht irgendwie markant, weil er gut parodierbar war. Otto Konrad kann ihn ganz gut parodieren. Übrigens, kannst du ihn auch?
Nein.
Was muss man über den Trainer und die Fähigkeiten des Otto Baric wissen?
Ja, dass er gut war, glaube ich, das brauche ich gar nicht erwähnen.
Irgendwas muss er kennen haben.
Ja, weil sonst schaffst du es nicht mit Rapid, mit Innsbruck, mit Salzburg, einfach so viele Titel zum holen und vom Dings her. Mir hat er immer fasziniert, erstens, die Spielerbesprechungen waren genial. Immer wieder, obwohl sie da ab und zu auch am Keks gegangen sind, muss ich wirklich sagen, weil wenn du einen Trainer immer wieder hörst, immer das Gleiche. Aber er hat das da trotzdem, das hat er sehr gut verstanden. Und was ich am meisten geschätzt habe bei ihm, er hat uns so viele Freiheiten gegeben. Also unglaublich. Der hat auf 3 Tage freigegeben, wo wir dann gesagt haben, das gibt's ja nicht, jetzt gibt uns der 3 Tage frei. Der hat das verstanden, eine Mannschaft zusammenzustellen. Ich glaube, das war die große Kunst von ihm. Mit Routiniers, mit sehr viel Routiniers und ab und zu ein, zwei Junge dazu. Also, aber mehr im Routiniers. Und ja, wir haben einen gehabt, speziell in Salzburg dann, mit Harry Weber. Ja, das war seine rechte Hand am Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Und der hat uns eigentlich erzogen. Mhm. Das muss ich wirklich sagen.
Mit Otto Baric, wir haben schon erwähnt, ist es dann auch ins UEFA-Cup-Finale 1994 gegangen. Und das Heimo, obwohl Salzburg im Achtelfinale fast draußen war. Mhm. Es gab dieses legendäre Spiel oder die beiden legendären Spiele gegen Sporting Lissabon. 0-2 Auswärtsniederlage. Dann, glaube ich, Adi Hütter macht im Rückspiel das 1-0. Und das zweite, oh, jetzt bin ich, glaube ich, Leo Leiner.
Mhm. Sehr gut informiert.
Na schau. Also gerade noch irgendwie am letzten Drucker und dann halt das spektakuläre Volley-Tor von Martin Ammerhauser, das dann den Deckel drauf gemacht hat. Das war, nehme ich an, einmal ein positiv konnotierter Eckpfeiler in deinem Karriereverlauf, oder? Oder was deine Europacup-Geschichte angeht.
Ja. War schon sensationell. Ja, auf alle Fälle. Muss ich schon sagen, aber Lissabon auswärts, das war für mich persönlich eine Katastrophe. Wir hätten sicher 7-8-0 verlieren können. Und ich habe vorhin gespielt, Stürmer, ich glaube, 7 Ballkontakte gehabt. Es war unglaublich. Das Spiel war unglaublich. Also das war Wahnsinn. Und daheim natürlich, ja, wie man es dachte, ja, null Chancen mehr eigentlich, weil es auswärts so dominant war. Das war wirklich eine super Mannschaft damals. Und ja, wie es halt im Fußball ist, auf einmal passiert halt das auch. Und das ist eigentlich dann angegangen, da ist halt die ganze Euphorie angegangen. Aber wir haben ja selber gar nicht mehr gerechnet damit. Mhm. Dass der Martin den einen hat, da mit einem weniger noch dazu, ich kann mich erinnern, Kurt Gager ist ausgegangen. Ist 1-0 gestanden? 1-0 ist gestanden, glaube ich. Ja. 10 Minuten vor Schluss, keine Ahnung, glaube ich, waren ausgeschlossen und hat sie feiern lassen. Der ist ausgeschlossen worden und hat sie feiern lassen. Weil mich 1-0 geführt hat, war für uns schon ganz ein großer Erfolg, wenn du die 1-0 schlagst. Aha. Aber dass wir aufsteigen, hätte man zu der Zeit nicht geglaubt. Ich glaube, der Otto Baric war der Einzige, der daran geglaubt hat. Oder Harry Weber, das waren schon so die was uns, ja, der Siegeswille, der unbedingt, was die gehabt haben, den haben sie uns wirklich eingeimpft. Und für das bin ich einer irrsinnig dankbar.
Und es ging dann ja in dieser Tonart nämlich sehr dramatisch und sehr, ja, auch ein bisschen pathetisch weiter. Man hat dann ja zwei deutsche Bundesligisten en suite rausgeworfen, was ja auch als fast undenkbar gegolten hat damals. Unter anderem in Form eines Elfmeterdramas in Frankfurt. Otto Konrad ist damals zum großen Helden geworden und du hast die Frankfurt-Spiele wie miterlebt?
Ja, war natürlich ein Riesenhighlight, deutscher Bundesligist. Die waren damals Tabellenführer, glaube ich sogar.
Mhm. Topmüller, glaube ich, Trainer
damals. Ja, Topmüller Trainer. Ich habe müssen schon daheim in Wien gegen einen Jeboa spielen. Anthony Jeboa war ja damals.
Auch kein ganz schlechter.
Ja, glaube ich, die Schlüsselfigur.
Okocha damals.
Mit Okocha. In der Gaudino. Mannschaft. Uwe Bein war Gaudino, aber Jeboa, ja, hat mit Otto Baric.
Das war, glaube ich, zu der Zeit, als Okocha ein paar Runden zuvor, oder ungefähr in der Zeit zumindest, den Oliver Kahn schwindlig
gespielt. Genau.
Und dieses Jahrhundert-Tor
geschossen hat. Das war das, ja. Und wir haben ja die Vorbereitung, das war ja gleich nach der Vorbereitung. Und Vorbereitung habe ich immer Stürmer gespielt. Und da haben wir dann, ich glaube, in Mechelen haben wir als letzte Vorbereitung gespielt und da haben wir 5-0 verloren. Und nachher, einen Tag später kommt er zu mir, du spielst Innenverteidiger, also Mandecker auf Jeboa. Ganze Vorbereitung mit Mandecker gespielt. Ja, okay, passt. Es hat keiner verstanden, warum das der mir am Jeboa steht, der Otto Baric. Also das hat er schon, das hat er können.
Wie ist es dir ergangen gegen Jeboa?
Ja, ich habe super gespielt gegen ihn. Also muss ich wirklich sagen, also der hat daheim, ich glaube, eine Chance hat er in Wien gehabt und dann auswärts hat er auch wenig. Also Das hat schon ganz gepasst, muss ich sagen. Aber ja, das war trotzdem eine sehr große Mannschaft, Eintracht Frankfurt. Und draußen war natürlich die Elfer-Krimi, ja, unglaublich.
Dann eben das Halbfinale gegen Karlsruhe mit einem gewissen Oliver Kahn damals im Tor. Wie war der so als Gegenspieler?
Ja, Oli hat ja gesagt, nach 0-0 in Wien, wie wir gespielt haben, die können ja gar nichts. Im Interview anscheinend hat er das gesagt. Und dann haben wir auswärts wirklich 1-1 gespielt, ja, nein, aber so. Irrsinnig für uns, was damals auf uns zukommen ist, irrsinnig viele große Namen und Mannschaften.
Auch dann im Finale, jetzt kommen wir wieder
Wahnsinn,
auf Inter Mailand zu sprechen und da vor allem auf eine, aus Sicht der Salzburg-Fans, fürchterliche Szene. Beim Rückspiel war das, glaube ich, der Doppelstangenschuss von Marquinho.
Ja.
Da hat sich die Welt gegen euch verschworen.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, in beide Spiele. Aber das ist wieder das, was bei Rapid schon bei uns war, glaube ich auch, wir waren nicht so zu 100% überzeugt, dass wir jetzt das Finale gewinnen können. Wir haben schon ein gewisses an Flow gehabt, ein Selbstvertrauen gehabt, aber genau das, weil die Namen waren einfach so groß. Es waren noch einmal, italienische Namen waren noch einmal einfach größer wie die deutschen Namen für uns damals. Und das gewisse Etwas hat uns dann einfach nicht den Titel gebracht, der was wirklich auch drinnen gewesen war. Weil Inter war zu der Zeit nicht so stabil. Also die haben auch zu raufen gehabt, zu kämpfen gehabt. Und das, aber das ist ja uns alles erst zwei Jahre später.
Bergkamp, ja. Oder Berti,
Walter Zenger im Tor. Zenger,
also, ja, also das waren schon.
Normal, dass das nur vom Fernsehen eben kennt. Ja. Also, das war schon für uns, wo wir, aber da haben wir schon ein sehr reifes Alter gehabt, alle. Es waren trotzdem unglaubliche Namen. Also, wir waren ja für uns, wie immer, glaube ich, sind immer noch die Kleinen.
Jetzt habe ich ja damals logischerweise viel Gründe zum Feiern gehabt und werde es wahrscheinlich auch einmal notwendig gehabt haben, Druck abzulassen bei all dem, was ihr da so miterlebt habt und mitgemacht habt. Wie ist damals gefeiert worden in einer Zeit, in der es Smartphones und Social Media noch nicht gegeben hat? Weil wirklich unerkannt, das haben wir ja schon erwähnt, wart ihr ja trotzdem nirgends.
Nein, dann nicht mehr. Aber bei uns waren sehr viel dabei. Das hat ja, darum war, glaube ich, die Mannschaft auch so beliebt, weil wir haben ja ein Vereinslokal gehabt damals, den Bitterkeller. Da ist keine Ahnung, da sind 200 Leute reingegangen unten und da war bunt gemischt. Da waren Sponsoren, da war der Verein, die Mannschaft, mit den Spielerfrauen, mit Freunden, Fans haben hingekommen, waren am Platz gegangen, haben es da rein, die waren alle mittendrin. Und ich glaube, das hat uns irrsinnig beliebt gemacht und hat uns eine ganz große Stärke dann immer wieder gegeben. Also es ist wirklich ein verbundener oder verschworener Haufen geworden, so das ganze Bundesland. Da sind sie von überall angereist, dass sie mit uns da im Bitterkeller einfach feiern. Wir haben genauso einen drüber gehabt, wie ein Martin Hinteregger jetzt, wie der das ab und zu auch macht oder andere. Andere tanzen jetzt heimlich, ja, aber wir haben immer als Mannschaft gefeiert.
Wie ist Baric verfahren mit schwierigen Typen? Oder wenn er gemerkt hat, der oder der eine oder der andere Spieler ist jetzt nicht um 20 Uhr im Bett gewesen?
Es hat Situationen gegeben, da hat er das ignoriert, da hat er weggeschaut. Das hat mich fasziniert, wie der das können hat.
Obwohl er es natürlich gewusst hat. Und
irgendwann, wenn du nicht gerechnet hast, ist er gekommen. Ich kann mich erinnern, einmal bei mir, wir haben ja Stadthalle auch dann gespielt und wir haben halt ein bisschen über die Stränge gehabt. Ja, und auf einmal um 11 Uhr Vormittag, Otto Baric hat uns abzitiert. Ja, der ist ein Programm gefahren mit mir, Hartner Peter war, glaube ich, und der Reisinger Andi. Also mit uns, der ist ein Programm gefahren, das kannst du dir nicht vorstellen. Also unglaublich. Aber dann hat er uns wieder, wie ich zuerst schon gesagt habe, eine ganz lange Leine lassen. Der hat das schon, er ist ja selber auch gern zusammengesessen und war einfach gemütlich. Und er hat schon gewusst, dass wir ab und zu über die Stränge gehabt haben. Aber er hat es ja dann eben beim Training, merkst du das ja eh sofort. Ja. Und wir waren, glaube ich, schon noch so eine Generation, ich kann jetzt nur von mir und ich weiß von anderen auch, wenn wir jetzt einmal um 5, 6 in der Früh ins Bett gegangen sind und bin ich um 10 Uhr aufgestanden in der Früh und habe einen Berglauf gemacht, eine Stunde auf. Weil einfach damals war noch so das, ja, das schlechte Gewissen, das musst du rauslaufen. Absoluter Schwachsinn. Zu der Zeit war gescheiter gewesen, ich hätte geschlafen bis 2, 3 und war nachher laufen gegangen. Aber aufstehen und dann am Berglauf auch noch, ja, natürlich. Aber du hast das schlechte Gewissen eigentlich damit wieder beruhigt und du bist halt am nächsten Tag zum Training gegangen.
Okay, spannende Geschichte. Eine Station sozusagen aus deiner Salzburger Zeit mache ich noch explizit behandeln, weil dann müssen wir natürlich auch noch über deine Zeit bei Werder Bremen und kurz zumindest noch über deine Teamkarriere sprechen. Das heißt, ein bisschen was habe ich ja doch noch vor mit dir. Du hast leider zu viel erlebt, dass ich dich jetzt da irgendwie schnell entlassen könnte. Also, in der darauffolgenden Saison ist die Salzburger Austria in die Champions League Gruppenphase eingezogen. Heimo Pfeifenberger, so jetzt blamieren wir, wenn ich es nicht weiß. Ich glaube, zweifacher Torschütze in der Champions League. Erste Tor im vierten Gruppenspiel bei AEK Athen, glaube ich. Davor hat es das Skandalspiel beim AC Milan gegeben, als Otto Konrad von einer Flasche, glaube ich, getroffen wurde. Es ist dann von der FIFA so geurteilt worden, dass kein Verein Punkte bekommt.
Genau.
Wie hast du dieses Spiel abgespeichert?
Ich weiß noch, ich habe gegen einen Ruud Gullit gespielt.
Mhm. Auch kein ganz schlechter.
Also war sicher ein überragender und der hat Katz und Maus mit mir gespielt, auswärts im San Siro. Also nicht zum Unterbändigen gewesen. Keine Chance. Ich war wieder Monday K.O. gespielt. Der hat mich, ich war zwar nicht ganz fit, aber letztendlich waren wir schon, da waren wir wirklich chancenlos. Da haben wir, kann man sagen, ein Glück gehabt, unter Anführungszeichen, dass wir das zumindest denen auch die Punkte genommen haben, dass wir irgendwann dann diese Endspiel noch gekriegt haben. In Wien dann. Was natürlich ein bisschen unglücklich war, ich glaube, wenn der Otto liegen geblieben wäre und ich weiß gar nicht, dann haben sie nicht, der hat weitergespielt dann, glaube ich, oder?
Ich glaube schon. Weitergespielt, ja.
Danach und dann hat er müssen raus. Wenn der gleich liegen geblieben wäre, dann hätte man das wahrscheinlich gewonnen gehabt. Aber vom Dings her keine Chance, vom Fußballerischen, da haben wir keine Chance gehabt. AC Milan war eines von den schlechtesten Spielen, was wir gehabt haben. Aber oder der Gegner einfach so gut. Also die waren wirklich, da waren wir schaffen.
Also wir waren dann nach Ajax Amsterdam in der Gruppe und eben AEK Athen. Und auswärts hat es dann den ersten 3 Punkte, glaube ich, überhaupt einer österreichischen Mannschaft in der Champions League
in Athen,
gegeben. Und Heimer Pfeifenberger hat halt als Torschütze geglänzt.
Doppelpack. Innerhalb von 2 Minuten.
Genau. Was hat das damals für dich bedeutet? Ja, einfacher und dann sogar doppelter Torschütze zu sein in der Champions
League? War für mich eigentlich so ein bisschen, ja, das, da war ich gerade so in einer Phase drin, bin ich Kapitän geworden von der Mannschaft, dann bin ich habe ich wichtige Tore gemacht, dann auch in der Champions League, dann bin ich Fußballer des Jahres in Österreich geworden, das war alles so die, genau so November, Oktober, wie wir dann auch zurückgekommen sind, wo die ganzen Feiern waren, also das war eine sehr intensive Zeit für mich, muss ich sagen, also von dem her, das habe ich schon sehr gut in Erinnerung. Und eigentlich natürlich war ich nicht fit, auch wie ich gespielt habe da draußen und ich glaube, da haben sie mir 20 Spritzen, 30 Spritzen vor dem Spiel hinter rein gehabt, den Rücken, Rückenprobleme gehabt und in der Halbzeit wieder so quartelt, hat man das genannt. Also da haben sie wirklich, und ja, waren es von meinen besten Spiele, glaube ich, gespielt. Da habe ich aber wirklich in der Vorbereitung nicht gewusst, ob ich spielen kann. Also, aber das haben wir dann, Hasi hat ein Tor gemacht, super Tor, Hasenhüttl, und da haben wir wirklich auch sehr gut gespielt.
Also cool. Mit dem Aufstieg hat es dann leider doch nicht ganz geklappt. Da sind wir schon wieder bei dem Thema, also irgendwie waren wir schon wieder nahe dran, das verfolgt dich irgendwie.
Da. Ja, schon. Vielleicht hat es auch mit mir was zu tun gehabt, ich habe keine Ahnung. Das
mal hinterfragen, das mal statistisch irgendwie angehen. Es kam dann das Jahr 1996 und der Wechsel des Heimer Pfeifenberger ins Ausland zu Werder Bremen. Dixi Dörner war damals Cheftrainer bei Werder Bremen und du hast gemeinsam mit dem Andi Herzog dort gespielt, obwohl es, das hast du mir zumindest im Smalltalk verraten, so ehrlich bin ich, ich hätte es nie mehr gewusst, auch ernsthafte Verhandlungen mit Schalke 04 gegeben hat.
Ja, war eine spannende Zeit. In Salzburg selber, wir waren ja damals schon so ein bisschen, ist schon bergab gegangen. Hat man gemerkt, dass wir schon sehr satt waren. Mhm. Emotionen draußen, Trainerwechsel immer wieder, wir haben auch nicht mehr so viel gespielt. Ich hätte schon 95 gehen können, zu Kaiserslautern war ich schon draußen, Friedel Rausch war damals Trainer, aber war einfach die Ablöse zu hoch. Quenberger hat damals, glaube ich, 4 Millionen Mark. War ein Riesenablöse.
Schon wieder der Quenberger.
Ja, hat verlangt, ist gescheitert. Und dann ist eben 96 gekommen, war eigentlich für mich persönlich jetzt ganz, habe ich ganz gut gespielt wieder. Und dann Werder Bremen, Schalke, die wollten halt beide unbedingt holen. Und ja, Schalke war eigentlich noch mehr interessiert. Die haben alles in die Waagschale geworfen. Rudi Assauer war ein paar Mal da, kann mich noch erinnern. Sheraton Hotel in Salzburg, das erste Mal getroffen nach einem Spiel.
Hat er Zigarre geraucht?
Ja, selbstverständlich. Und ich bin reingekommen, was die damals natürlich, ja, Modi Schanzung, so karierte Hosen, rot-orange irgendwie so gemustert. Ja, wie siehst du denn aus, dieser Kummer? Wie ein Kanarienvogel. Das war die Begrüßung, nicht Hallo und Servus, Rudi Assauer. Also hat mir gut getan, weil das einfach das Gespräch schon aufgelockert hat.
Woran ist es gescheitert dann? Warum ist es mit Schalke nichts
geworden? Ich bin dann rausgeflogen mit meiner Frau und mit einem Freund von mir, der mich da ein bisschen begleitet hat und schon einen riesen Touch gemacht habe. Bin aussehen, schwarz-gelb angezogen, aber unbewusst jetzt.
Das nächste.
Assau wieder, ja, was machst du denn? Hat er gesagt. Weißt du nicht, was Dortmund für eine Farben hat?
Taktisch unklug natürlich.
Jörg Berger war Trainer, genial. Ja, alles haben so geschmackhaft gemacht. Und ich habe gesagt, nein, ich bin ausgestiegen, bin ins Stadion reingegangen, habe zu meiner damaligen Frau und zu meinem Freund gesagt, nein, da gehe ich nicht her. habe auch gewusst, dass ich zwei Tage später nach Bremen fliege, dass ich mir das auch noch anhöre.
Was war so abschreckend im Stadion?
Ja, das alte Parkstadion noch und war aber schon alles in Planung damals. Das neue Stadion hat das, die Pläne hat der Herzog, der Rudi Assauer und so. Also, auch der Trainer, der Jörg Berger, war ein Top-Gentleman und wirklich. Und ich war aber auch Schalke-Fan irgendwie so. Dings, aber das, ich bin ausgeschlossen und gesagt, nein. Ja, aber wieder mal genauso das Zögern, ja, nein, ich traue mir das vielleicht doch nicht zu, vielleicht können wir es noch eine Woche ausschirmen, die Verhandlungen. Dann bin ich Bremen aufgeflogen, habe mir das angeschaut und das, da bin ich dann im Stadion und auch die Stadt ein bisschen angeschaut, wenn ich wohin gehe, dann geht da her. Und da hat der Andi ein bisschen nachgeholfen, weil der hat damals bei Bayern noch gespielt, ist für die Bayern zurückgegangen und dann, ja, wo habe ich aber da auch wieder umeinander gedruckt? Ich war so also umeinander gedruckt, schon mit 30 Jahren, unglaublich in Wahrheit. Ja, und irgendwann habe ich zu meiner Frau ich da gesagt, nein, ich glaube, ich bleibe in Salzburg. Dann hat sie gesagt, du Hosenscheißer. Das werde ich nie vergessen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, Hosenscheißer nicht mit dem
nicht. Nicht mit meiner Frau nicht. Aber
Dr. Flick war damals mein Rechtsanwalt, der was die Verträge gemacht hat. Angerufen, kannst du zusagen, in Bremen, ich gehe nach Bremen. So
ist das dann. Wie hast du Werder Bremen als Abenteuer abgespeichert? Auch die Zusammenarbeit mit, oder Zusammenarbeit kann man ja sagen, mit Andi Herzog, war er so einer der besten Mitspieler in deiner Karriere?
Ja, absolut. War in Bremen, war die Figur, wie der zugekommen ist von Bayern, er war ja vorher schon dort, war ein Riesenstanding. Ich bin so mitgeschwommen mit ihm in dem Standing, die Leute waren uns sehr positiv gesinnt, haben auch mich dann, glaube ich, sehr ins Herz geschlossen, obwohl meine Leistungen nicht immer sehr gut waren da draußen. Also ich habe ja auch einen großen Respekt gehabt vor der deutschen Bundesliga und habe dann auch ab und zu Positionen spielen müssen. Gut, haben sie mich als Stürmer wieder, Dixi Dörner. Ich wollte nur kurz sagen, Dixi Dörner und ich Verhandlung, also Vertragsverhandlung. Ich glaube, in einer Stunde 10 Sätze. Er nicht viel geredet, ich nicht viel geredet. Ja, unglaublich.
Was hast du den Rest gemacht?
Karten gespielt? Geschweigt. Aber so war es Trainer auch. Also er hat sehr wenig geredet. Und ja, also von dem, wo war er jetzt? Was wird jetzt irgendwas mitgeben?
Ja, wir waren bei Andi Herzog bei deinem Standing.
Andi Herzog, in der ich habe Positionen spielen müssen. Ich habe ein halbes Jahr nur auf der rechten Außenbahn gespielt in Bremen. Unglaublich. Geholt haben sie mir als Stürmer. Erstes Spiel in Freiburg habe ich Stürmer gespielt, haben wir verloren. Dann war ich schon Manndecker hinten. Habe ich ganzen Herbst Manndecker gespielt.
Schnell gegangen.
Ja, und so bin ich heute halt in Bremen auch immer wieder auf die Positionen herumrotiert. Habe ein paar sehr gute Spiele gehabt. War durchschnittlich, aber ein paar ganz, ganz schlechte. War viel angeschlagen, bin immer nach Salzburg zurückgeflogen, behandeln lassen beim Leberbauer Franz. Einmal eine ganze Vorbereitung, kann ich mich erinnern, war eine ganze Vorbereitung, Wintervorbereitung herunten, habe ein Training gehabt mit der Mannschaft, bin zurückgekommen und habe das erste Meisterschaftsspiel gespielt, was ja wieder dann auch für mich gesprochen hat, also hätte ich mir nie gedacht. Der hat mich sofort aufgeschrieben, der Trainer. Also Vertrauen haben sie ein großes gehabt zu mir. Ich glaube, mein Image, was das jetzt ein Profi, ein Pfeifenberger oder ein Profifußballer, das war schon sehr positiv, weil ich einfach irrsinnig viel da habe selber für mich, außerhalb vom Mannschaftstraining oder Vereinstraining, habe sehr viel investiert in das Ganze. Ich habe mir daheim eine riesen Grafkammer eingekriegt, also mit den teuersten Geräten drinnen, also das hat man schon.
Hast du genützt auch?
Ja. Ich bin, wenn wir von Wien zurückgefahren sind, überhaupt dann später noch, wie ich dann wieder zurückgegangen bin nach Salzburg, wenn wir zurückgefahren sind um 3 Uhr nach, bin ich runtergegangen in den Fitnessraum und mich auf den Hometrainer aufgesetzt und bin ausgeradelt. Mhm. Also da habe ich meine Karriere schon sehr lange ausgezogen, ich bin bis 38 gespielt.
Genau. Und trotzdem würde ich sagen, wir machen jetzt einmal einen Haken unter deine Vereinskarriere oder Clubkarriere, obwohl es wie gesagt ja auch noch nach dem Jahr 1998 weitergegangen ist sozusagen. Und wenden uns dann zum Abschluss noch deiner Teamkarriere zu. Da hat sich ja auch allerhand getan. Zweimal warst du bei einer WM dabei, das habe ich schon erwähnt. 1990 bei der ersten bist du ohne Einsatz geblieben. Teamdebüt 1989, wenn ich richtig informiert bin. Und Heimo Pfeifenberger glänzt gleich einmal als Torschütze.
Mhm. Ja, überraschend.
Einstand nach Maß.
Einstand nach Maß, natürlich unglaublich. Wenn du jetzt vergleichst, 1987 habe ich 19 ausgespielt, eine zweite Landesliga, 1989 habe ich debütiert in der Nationalmannschaft in Salzburg. Also war wirklich ein sehr kurzes Ding. Ja, natürlich ein Riesenskandal in Salzburg, Pfeifenberger spielt nicht Polster, wie er spielen lassen. Ja, zwei Testspiele haben wir gehabt, in Polster haben sie nur auspfiffen. Ja, Salzburg haben sie in Salzburg geholfen und dann hat mich der Hickersberger wirklich aufgestellt und ich habe daheim dann auch das 1-0 gemacht. Also war ja, für mich natürlich ganz was ganz Großes, vom Emotionalen her.
Hast du das gegenüber dem Toni Polster auch thematisiert? Weil das war damals ja die unglaublich schwierige Zeit für den Toni. Letztlich mit dem Happy End beim 3:0 gegen die DDR. Aber weil er dann selbst bei der Mannschaftsaufstellung und bei der Hymne im Praterstadion, also gar nicht in Salzburg, sondern im Praterstadion, ausgepfiffen worden. Wahnsinn. Und begonnen hat es halt mit diesem Länderspiel, das du gerade angesprochen hast, in Salzburg. Wie bist du persönlich damit umgegangen? Oder bist du diesbezüglich auf Toni zugegangen?
Nein, gar nicht. So reif war ich damals noch nicht.
Ich meine, das war ja eh nicht dein Problem,
logischerweise. Aber jetzt, wenn ich schon ein routinierterer Spieler gewesen wäre, Understanding gehabt habe, hätte jetzt in der Nationalmannschaft, so war ich ja dort ein Frischling. In Wahrheit wieder der Bauernbauer, noch ein bisschen speckig sogar, unter Anführungszeichen, noch nicht ganz ausgewachsen vom Dings her, weil ich einfach vorher das Training nicht so gehabt habe, da war ich schon ganz gut körperlich benannt, aber trotzdem, und dann war noch die Rivalität, darf man nie vergessen, Rapid Austria, wir haben mit den Austrianern im Team null geredet, null, das ist ja uns immer gepredigt worden, die ignorieren wir. Waren da die Austrianer, da die Rapidler auf dem Tisch, also null.
War es wirklich so dramatisch?
Ja, war wirklich, also mit Austrianer habe ich mich fast nicht unterhalten.
Wahnsinn.
Und ich habe erst viel später an Andy Ogris, an Ema, Toni Polster, war für mich auch im Austrianer, oder auch Peter Stöger, die habe ich erst viel später dann schätzen gelernt. Also wo das Ganze, da war ich schon in Salzburg dann in Wahrheit, aber als Rapidler, da hat es nur Rapid gegeben. Mit der immer nicht. Das sind unsere Feinde, unter Anführungszeichen. Auch wo man jetzt gemeinsam mit der Nationalmannschaft spielt. Mhm. Und darum glaube ich, da war ich mir ja gar nicht reif, dass ich auf den Polster Toni zugegangen hat. Aber da.
Ist es jetzt noch Thema zwischen euch beiden, wenn ihr euch über den Weg läuft?
Das war ja dann sofort erledigt. Nach dem DDR-Spiel war das erledigt. Es hat noch ein Spiel gegeben in daheim gegen Russland. Da hat da, glaube ich, der Teamchef Pepe Hickersberger sehr gut reagiert. Da hat das ganze Stadion in Wien hat meinen Namen gerufen. Die wollten unbedingt, da hat der Polster angefangen wieder. Dann haben sie ausgepfiffen. Eine Frechheit war das. Und die wollten unbedingt mich wieder spielen sehen. Das war das einzige Mal, glaube ich, dass das ganze Wiener Praterstadion meinen Namen gerufen hat und der Peppi hat mich draußen auf der Bank schmoren lassen. Und das war, er hat schon gewusst, warum. Das war ein Top-Schachzug von ihm. Und dann ist er das Spiel gekommen gegen DDR, wo uns der Toni dann zur Weltmeisterschaft geschossen hat.
8 Jahre später, 1998, warst du dann wieder Teil an einer WM teilnehmenden österreichischen Nationalmannschaft und Heimer Pfeifenberger hat ein sehr wegweisendes Tor geköpfelt damals, nämlich auswärts in Weißrussland. Dann war, also rechnerisch noch immer nicht, aber de facto war der Kass gegessen. Also im Spiel davor hat Andi Herzog das 1:0 gegen Schweden geschossen. Damit war die Tür schon mal offen und du hast uns dann durchgetragen sozusagen. War das eines deiner wichtigsten Ländermatch-Tore oder Team-Tore?
Ja. Auch vom Emotionalen her. Richtig dann hintragen zur Dings hat uns, glaube ich, Franz Wohlfahrt. Weil der war sensationell damals im Tor.
Ja, Konsel hat ja damals die Rote gekriegt genau. In Schweden, deswegen war Wohlfahrt
da Nummer 1. War der Bodo im Tor und der hat...
Also Bodo ist wir, Franz Wohlfahrt.
Genau, Bodo, wie Engel Bodo gesagt. Und ich habe das 1:0 gemacht, Flanke Gianni Harry, habe ich jetzt gerade einmal getroffen, aber da ist immer schön, was dann kommen, die ganzen Erinnerungen. Und Franz Wohlfahrt war hinten im Tor und der hat sensationell gehalten in Weißrussland. Und das war dann, und dann daheim haben wir 4:0 Gala gehabt. Mit Torschützen. Peter Stöger hat da überragend gespielt.
Ich glaube, zweimal Stöger, zweimal Polster oder so.
Also überragend gespielt, Peter Stöger, in dem Spiel gegen Weißrussland. Nach einer der Riesenparty.
Wer war der beste Teamchef, den du genossen hast?
Oh, die haben alle was gehabt, muss ich
sagen. Aber damit kann er mir jetzt nicht zufrieden
geben. Nein, ich weiß nicht, aber das ist aber so schwer zu sagen, wer war der Bessere. Aber die Trainer, ich habe so viel nachgedacht. Ich meine, jeder hat, gibt da irgendwas. Irgendwann stumpfst du an, du merkst es ja, ich habe es ja selber dann bei der Trainerkarriere irgendwann einmal gehabt, das merkst du dann selber, stumpfst du auch ab, aber es waren, ich muss sagen, es waren trotzdem alle große Persönlichkeiten, muss ich echt sagen, aber Herbert Bohaska, den habe ich, obwohl er auch Austria-Wien-Trainer war, aber ich weiß, dass er mich damals schon geschätzt hat, wie er bei Austria-Wien war und ich bei Rapid, weil der hat mich immer gesehen, da auf der Höhenstraße immer laufen geht, das hat immer die Austrianer erzählt. Und darum war ich sehr gehasst eigentlich bei den Austrianern, weil ich über Streber gegolten habe. Aber Herbert Bohaska war schon.
So, und jetzt zum Abschluss laufe ich wirklich Gefahr, mich zu blamieren, weil ich weiß es jetzt tatsächlich nicht auswendig. Also ich gebe es zu, es ist ein schwerer Recherchefehler von mir, aber weil du Bohaska angesprochen hast, dessen Teamchef-Ära ist ja sehr brutal zu Ende gegangen mit einem 0:9 in Valencia. Ich weiß es wirklich nicht. Hat Heimer Pfeifenberger damals gespielt oder nicht?
Nein.
Du warst eh nicht dabei.
Nein, gut, ich habe mich in der Nationalmannschaft schon Niederlagen gehabt. Ja. Ich glaube, haben wir gegen Lettland auswärts, glaube ich sogar. Haben wir in Riga, glaube ich, 3-2 verloren. Mhm. Da war ich dabei. Mhm. Aber sonst die anderen Blamagen. Die haben wir...
Färöerinseln?
Haben wir Sport. Das war nach der WM in Italien. Und da bin ich einmal kurz rausgeflogen aus der Nationalmannschaft.
Okay. Wer weiß, für was gut war.
Dann ist ein anderer Teamchef gekommen, Didi Konstantinis dann Teamchef waren und dann bin ich wieder eingerückt. Das weiß man nie, für was das gut war. Aber die großen Blamagen, Schweden war glaube ich dann nochmal 6-0 auswärts. Ich bin dann immer wieder als Comebacker gekommen. Also, ja,
als Retter der Nation.
Ja, Retter.
Okay.
Es hat bessere gegeben. Oder sagen wir so, es braucht sowieso jede Mannschaft Schlüsselspieler.
Ja.
Österreich war es einfach mit Herzog, Polster und dann eben auch mit den Tormännern, was wir gehabt haben, oder früher Harry Weber, das waren schon Schlüsselspieler einfach. Ohne die hätten wir alle, ich bezeichne mich immer noch, wir waren einfach unter Anführungszeichen gute Wasserträger, kannst du keinen Erfolg haben.
Okay. Du also packst dich raus. Sehr ehrliche und offene Selbsteinschätzung zum Abschluss. Jetzt habe ich dich wirklich sehr lange gequält, länger als ich eigentlich vorgehabt habe, aber es war einfach so wahnsinnig spannend, deinen Karriere-Werdegang noch einmal nachzuzeichnen. Danke für die offenen und sehr unterhaltsamen Worte. Ich hoffe, es war für Sie, liebe Zuhörer, auch was Spannendes und Unterhaltsames dabei. Heimo, herzlichen Dank und bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören und sind Sie das nächste Mal wieder gerne dabei. Es kommt sicher wieder eine spannende Folge. Auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.
Viertag.